ARD.
Mein erstes Auto war ein Opel Manta. Opel Manta GTE. Das war ein ganz tolles Auto. Das war golden. Goldmetallic. 105 PS. Es hat im Grunde genommen richtig gut zu mir gepasst. Ich habe eben meinen Führerschein gerade gemacht und ich bin mit diesem Auto Höchstgeschwindigkeit 80 auf der Autobahn gefahren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für wunderbare Autobahnflirts ich hatte. Da fährt so ein Goldmetallic Opel Manta tiefgelegt. Da sitzt so eine Ische vorne drin. Ja. Fährt 80 rechts und ich wurde ständig überholt von Typen, die dann guckten, dann wer sitzt da überhaupt drin, haben sich vor mich gesetzt, sind noch langsamer gefahren, sodass ich überholen musste, was ich total aufregend fand. Oh Mann, dann musste ich also mit meinen 80 irgendwie überholen und das wiederholte sich dann immer so. Herrlich.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl mit Daniel Kaiser in der ARD-Audiothek. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einer bekannten Schauspielerin, die uns im Kino, im Fernsehen und auf der Bühne seit Jahren begleitet. Große Erfolge, Rote Erde, Lola rennt. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis ist sie. Sie kann auch Komödie im Winterhuder Fährhaus, zum Beispiel das Boulevardstück Schuhe, Taschenmänner. Und ihre Stimme kennen ganz viele Menschen von Hörbüchern. Nina Petri, moin.
Moin, moin.
Mit dem Fahrrad hergekommen heute?
Ja, natürlich. Ich fahre immer. Eigentlich alles mit dem Fahrrad.
Warum?
Erstens habe ich kein Auto. Mhm. Und zweitens, manchmal denke ich, ach, jetzt fahre ich vielleicht doch lieber mal mit der Bahn oder so. Aber dann entscheide ich mich meistens doch wieder fürs Fahrrad, weil man viel flexibler ist und irgendwie eigentlich gut durchkommt und natürlich auch fit bleibt, oder?
Das stimmt. Ist Hamburg eine Fahrradstadt?
In manchen Teilen langsam schon, aber es könnte noch besser werden.
Was ist denn so eine Stelle, wo du denkst, oh Leute, hier ist noch Luft nach oben?
Zum Beispiel die Strese.
Ja.
Die Stresemannstraße, da ist echt noch viel zu tun.
Da muss man auf dem Fußweg danach fahren.
Ja, ne? Genau. Ja. So, es gibt so Ecken, also wo das wirklich noch viel besser werden könnte.
Und bei Regen, wie ist es da?
Ich hasse Regen und Fahrradfahren. Nee, also ja, das ist immer. Neulich hatte ich so eine Situation, da habe ich dann tatsächlich meine Regenhose und meine Regenjacke eingesteckt und guck so und denk so, ach komm, das ist noch nicht so, du musst es noch nicht anziehen. Es war natürlich Quatsch, weil man konnte den Regen zwar nicht sehen, aber hinterher war ich klitschnass. Das ist dieses Bestäuben von der Stadt fast schon. Aber wenn das auf dem Fahrrad mit normalen Klamotten, man ist einfach durch und durch nass.
Ich bin immer ein bisschen zu, also eitel ist das falsche Wort, aber auch zu stolz irgendwie für Regenhose oder so. Ich denke, also das bisschen Regen musst du doch als Hamburger auch abkönnen.
Ja. Es geht mir ja dann am Ende eben auch immer so. Und ich finde, es gibt auch noch nicht wirklich die ideale Regenklamotte fürs Rad. Also das ist alles irgendwie anstrengend. Drängt an- und auszuziehen. Und vor allem, wenn man dann irgendwo hingeht und da drunter schick ist und dann zieht man erstmal diesen Friesennerz aus. So. Also irgendwie passt das alles nicht.
Also da gibt es noch Entwicklungspotenzial für künftige Nobelpreisträger oder so. Hamburg im Frühling, jetzt kommt er ja langsam. Gibt es da besonders schöne Plätze, die du magst in deiner Hood oder in Hamburg, wo du dich gerne aufhältst?
Es gibt so unglaublich viele Parks in Hamburg. Mhm. Also ganz, ganz kleine Parks, die wirklich mini sind, wo ein Spielplatz ist und noch ein bisschen grün drumherum und drei Bäume, aber es ist auch schon ein Park. Und das ist einfach fantastisch. Also ich finde jedenfalls da, wo ich wohne, ne, da muss man wirklich nicht weit gehen und ist schon umringt vom Grün und das finde ich einfach ganz toll.
In Altona wohnst du, ne?
Ich wohne in Altona, genau.
Ich habe auch neulich erst, ich wohne schon einige Jahre in Eimsbüttel und da habe ich in der Nähe der Osterstraße, in der Parallelstraße, wusste ich gar nicht, dass da auch so ein Park ist. Ja. War mir neu. Also manchmal sind die in Hamburg tatsächlich so ein bisschen versteckt.
Ja, das stimmt, genau.
Nina Petri, da haben alle, glaube ich, also alle, mit denen ich gesprochen habe, haben ein Gesicht, haben eine Stimme, ein Nina Petri-Gefühl sozusagen. Wow. Jedenfalls meine Erfahrung. Mhm. Magst du das, wenn du einkaufen gehst, in die Parks gehst oder so? Wirst du da erkannt und gucken die Leute einen Ticken länger oder wie ist das?
Also da sind die Hamburger ja selbst auch irgendwie total nett, weil die sind ja nicht so aufdringlich, ne? Die gucken dann mal kurz oder machen auch so einen Double-Take, nennt man das ja so einmal hin und dann, was, war sie es oder war sie es nicht? Und das ist voll in Ordnung, ich mag das gerne. Aber in der Hood, in der man lebt zum Beispiel, da haben sich die Leute ja längst an einen gewöhnt. Da wird man dann nicht mehr komisch angeguckt oder so. Ich finde es manchmal ganz lustig, wenn Leute, die wahrscheinlich gar nicht mal aus Hamburg sind, die dann meinen, sie würden das ganz unauffällig machen. Also, das ist doch die Schauspielerin. Und ich höre das dann immer so. Ich bin dann sehr dezent und sage dann, nein, ich habe es nicht gehört. Ich tue dann einfach so, als hätte ich es nicht gehört. Aber mich freut es natürlich, weil, ich muss dazu sagen, das ist ja, wird ja auch immer weniger. Man, ich sag mal so, meine Hochzeit, die liegt ja schon ein paar Jahre zurück und dann merkt man auch so, ah ja, guck, das ist jetzt die Generation, meine Generation, die kennt mich noch, ne? Aber andersrum würde ich fast behaupten, meine Töchter zum Beispiel, wenn ich nicht ihre Mutter wäre, würden die mich, glaube ich, nicht kennen. Mhm. Ist so.
Aber nachhaltiger Macht Eindruck dann sozusagen, ne? Der
oh ja.
Ja. Du bist in Hamburg geboren, du wohnst da in Altona. Wir machen mit dir immer eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Jetzt wohne ich schon so lange an der Elbe und ich bin echt ein richtiges Elbkind. Zumal mein alter Ego ist ja auch Seemannsbraut insofern.
Isemarkt oder Spitaler Straße?
Isemarkt.
Mhm. Siehst du dich da mit so einem Körbchen?
Ich hab ja ein bisschen gezögert, ja. Weil ich finde den Isemarkt wirklich toll. Also jetzt für mich, mit dem Fahrrad, ich habe gerade so gut, bin das so durchgegangen. Ja. Das ist ja schon eine Strecke dann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja bei mir in Altona auch Märkte und die finde ich noch besser, weil die sind down to earth und das mag ich total gerne.
Mhm. In Sachen Filmstadt Hamburg, Til Schweiger oder Fatih Akin?
Fatih.
Oh. Ja, das ist schon, schon klar, doch. Ja.
Ja.
Du kennst ihn auch. Ihr
habt ja, wir kennen ihn auch. Ich habe leider nicht mit ihm drehen können bisher. Er wollte mich mal besetzen und dann ging sich das zeitlich nicht aus. Mhm. In Soul Kitchen hätte ich eine kleine Rolle spielen sollen, aber leider nicht. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber ich hatte ja mal ein Theater in Hamburg, ne? Mhm. Am Wiesendamm.
Ja, in Barmbek, ne?
Ja, genau, im Barmbek. Und da waren wir kurz davor, Fatih und ich, da was gemeinsam zu machen, aber dann scheiterte das gesamte Projekt. Das wäre bestimmt super spannend geworden. Also Fatih mal so, also da auf der Bühne hätte der was gezaubert.
Ja.
Ne?
Mhm. Ach ja, aber auch was Neues für ihn wahrscheinlich. Dann
ja,
auch
genau.
Vielleicht kommt das ja noch.
Wer weiß.
Angela Merkel oder Helmut Schmidt?
Helmut Schmidt.
Ja.
Wieder. Ja, ist so.
Ist so, ja. Gehört zu Hamburg ja. Irgendwie. Ne? Noch, ja. Noch stärker dazu.
Ich war ja tatsächlich auch als Kind im Kirchenchor und von welcher Kirche wohl? Rate mal.
Ja, von meiner Kirchengemeinde, Hauptkirche St. Petri.
Mensch, ja. Komisch, ne?
Ja, die ja. Komische
also meine Petri, Kirche. Petri, das war nämlich ja, meine Kirche.
Ja, genau.
Und da war ich sowohl im Kinderchor als auch später dann im Bachchor. Aber als ich im Kinderchor war, da wird ja der Quempers gesungen. Das weiß man ja als Petri-Kirchengänger, ne, von oben. Und Helmut Schmidt
müssen wir sagen,
ist immer
müssen wir noch sagen, Quempers singen, das ist dann, da stehen die in den vier Ecken
ja,
und
genau.
Singen dann immer ein lateinisches
Weihnachtslied. Ja, genau. Das ist sehr, sehr feierlich, muss man wirklich sagen. Und wir wussten auch immer, dass unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt eben immer zum Weihnachtsgottesdienst in die Petrikirche ging. Da konnte man schon auch ein bisschen stolz sein, echt?
Genau, ja, gegenüber war ja das Zeitgebäude auch. Er hat da ja sein Büro gehabt und so. Dann hast du für Helmut Schmidt gesungen,
so
sozusagen. Das ist nämlich die Wahrheit. Hamburg sei die schönste Stadt der Welt, sagen die Hamburger ja so halb im Scherz.
Ich finde Hamburg auch sehr schön. Ich habe nur manchmal ein bisschen Problem mit dem Klima.
Ja.
Also ich meine jetzt das Wetter natürlich, nicht mit dem Klima, das ist ja ein anderes Thema eigentlich so, ne? Oder anders vielleicht mit dieser, ja doch, die Kälte und die Dunkelheit im Winter, das finde ich anstrengend.
Mhm.
Ne? Also da zieht es mich dann immer ein bisschen mehr nach Süden. Also nicht in Süddeutschland, sondern eher so in den Süden Europas so.
Also im Winterhalbjahr verbringst du denn mal
Nein,
gerne,
das kann ich so? Mir leider nicht erlauben, aber das würde ich gerne, also muss ich ehrlich sagen.
Sehnsucht Italien, das Land oder das Land, wo die Zitronen
brühen. España ist es mehr so.
Ist es in Spanien? Ja. Ach so, okay. Aber ansonsten Hamburg, du bist ja hier schon, eine treue Seele geblieben.
Ja, naja, ich habe nicht immer hier gelebt, bin zurückgekommen tatsächlich, aber auch jetzt nicht vordergründig wegen der Stadt. Ich würde jetzt aber wirklich nicht mehr wegziehen. Und ich finde zum Beispiel gerade jetzt, heute, wo wir hier aufnehmen oder die letzten Tage, wenn das Wetter so schön ist, wenn es so ein blauer Himmel ist, dann ist diese Stadt wirklich wie aus dem Ei gepellt. Also wunderschön.
Hamburg im Regen hat Mary Rose mal gesungen. Auch schön, aber Hamburg in der Sonne ist nochmal was ganz
Eigenes. Genau.
Schokoladenseite. Du hast schon gesagt, du lebst in Altona, also richtig so mittenmang im Trubel.
Mittenmang, ich bin jetzt gerade erst, ich habe vorher in Ottensen gelebt, gewohnt mit meinen Kindern. Dann musste man aber mal, also Mann, ich musste dann mal mich ein bisschen verkleinern, weil ich ja jetzt dann alleine lebe. Und bin noch ein bisschen mehr, es ist noch Altona, aber ich wohne jetzt fast schon ein bisschen auf St. Pauli. Also das ist so, also genau richtig eigentlich, das ist perfekt.
Inwiefern?
Du bist ja aus Eimsbüttel, hast du gesagt.
Ich habe auch auf St. Pauli mal lange gewohnt.
Ah, ja, weil ich bin ja absolut das Innenstadtkind. Mhm. So. Ich könnte mir nie vorstellen, in Wellingsbüttel zu wohnen. Jetzt nichts gegen die Wellingsbüttler an sich, aber das ist für mich nichts. Ich muss irgendwie um die Ecke zum NDR kommen können oder in alle Theater und in die guten Kinos und die guten Bars und die guten Restaurants. Also so alles außerhalb von, ja, ich habe so ein, da gehört Eimsbüttel natürlich mit dazu, das ist so der Inner Circle. Weiter weg darf es nicht sein.
Und wie ist da so deine Hood, in der du lebst? Kann man da gut einkaufen? Wo trifft man dich da? Beim Butni um die Ecke sozusagen.
Genau. Nee, mein Kiez ist tatsächlich, der ist nicht so eng. Und ich bin quasi inzwischen tatsächlich auf die, übrigens in Köln würde man sagen, Schelsig. Kennst du den Ausdruck? Die falsche Seite.
Die falsche Seite
vom Rhein. Ne? Mhm. Und ich bin jetzt auf der Schelsig was Ottensen, Altona angeht, weil ich jetzt in Richtung Große Bergstraße eher unterwegs bin. Mhm. Aber ich muss sagen, noch bevor ich da jetzt irgendwie in die Nähe gezogen bin, habe ich schon immer gedacht, das ist hier noch urwüchsiger. Da ist es noch mehr Punk irgendwie. Und das mag ich ganz gerne. Da treffen sich die coolen, die schicken und aber auch die alteingesessenen Leute, ne? Und das gefällt mir super gut.
Gerade in Große Bergstraße ist ja immer viel Bewegung, auch Gestaltung. Also ich weiß noch, Frappant damals und IKEA, ja. Ist ja viel Thermik gewesen. Aber momentan hört man da so wenig. Ne? Das ist so beruhigt, oder?
Ja, jetzt haben sie gerade wieder irgendwie was weggerissen. Das war eigentlich ein ganz schöner Ort. Da war so eine temporäre Galerie drin und auch so eine tolle Kellerbar. So ein bisschen hatte das was geheime Ortmäßiges. Das war ganz cool, aber das haben sie jetzt weggerissen, was da jetzt hinkommt. Ich hoffe, irgendwas Integratives, Nachbarschaftliches. Ich glaube, da achtet man in meinem Kiez schon drauf, dass da irgendwie die Leute auch mitziehen. Ne? Es war ja ein Riesending, als dann dieses IKEA-Ding dahin kam. Da habe ich aber ehrlich gesagt, ich bin schon auch öfter mal gegen irgendwas, aber da habe ich gesagt, Leute, so ein Quatsch. Ihr werdet alle eure Kerzen und eure, keine Ahnung, was da kaufen, aber jetzt so tun, als würde es euch wahnsinnig nerven. Und dieses IKEA, ob man es will oder nicht, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das ist so gut angekommen da. Ich habe mal gehört, dass die Kids zum Beispiel alle da Mittagessen gehen. Ich glaube, das ist das bestlaufendste Restaurant in ganz Hamburg.
Beste Restaurant, gut, dass du die nochmal verbessert hast. Das bestlaufende Restaurant, genau. Ja, die Schottbüller, oder wie ausgesprochen werden. Ne? Ja. Genau, ja. Du bist ja auch gebürtige und geborene Hamburgerin, also du kommst aus Hamburg. Aus welchem Hamburg kommst du denn?
Also ich wurde ja in einem Krankenhaus zur Welt gebracht, das war damals so.
Ja.
Ausschließlich, glaube ich, außer es ist ein Unfall gewesen, aber so war es halt nicht. Ich bin aber, ich habe als ganz kleines Kind, glaube ich, haben wir in Wandsbek gewohnt, am Mühlenteich. Da ist dieser kleine Park, auch wieder so ein Park. Bin aber so bewusst richtig Eimsbüttel.
Ja.
Schäferkampsallee.
Ach, Schäferkamps, auch hier. Ja. Ach so, da.
Ja, genau da.
Richtig da an der Autobahn sozusagen. Ja. Also da, wo viel
herrlich
Verkehr ist. Ne?
Ich weiß auch nicht, aber das war immer schon eine sechsspurige Straße und das war schon krass. Ich wohnte genau zwischen, und wenn ich das jetzt sage, dann werden alle dieses Haus kennen. Ich weiß nämlich noch, dass ich sogar als Kind, blieben Leute stehen und haben sich das Haus angeguckt. Das ist nämlich direkt gegenüber von der Jerusalemkirche. Also zwischen Christuskirche und Schlump. Und da gegenüber ist so ein schöner, weißer, prunkvoller Altbau mit sehr viel Verzierungen und Medusenhäuptern und so weiter. Und da wohnte ich.
Da habt ihr gewohnt? Also gewohnt. Also Altbau, so wie man sich's wünscht.
Ja.
Und so. Ach toll. Und du warst auf dem Helene-Lange-Gymnasium. Und warst du da schon auch als Kind so Schauspielerin?
Ob ich da schon eine war, das glaube ich nicht, aber ich wollte schon seit ich 5 bin eine werden. Meine Mutter ist ja immer ins Theater gegangen, die ist ja eine leidenschaftliche Theatergängerin, ne? Wie sich das gehört in der Mittelschicht. Kultur. Ja,
mit Abo noch und so.
Absolut.
Ja. Wo denn?
Wie hieß das denn? Volksbühne.
Ja, da Volksbühne.
Ist sie fast bis heute noch drin. Ne? Da hast du dann in allen Theatern der Stadt, also sehr offen natürlich auch, das finde ich auch ganz toll. Ja, und dann gab es natürlich aber auch manchmal, also als wir noch ganz klein waren, gab es immer das Weihnachtsmärchen von der Firma meines Vaters aus. Kriegte man dann Tickets, ne? Und dann gab es immer eine tolle Tüte hinterher. Aber das Weihnachtsmärchen selbst war schon toll. Und Kindertheater. Und für mich war das wie eine Zauberei, dass da so ein Vorhang sich öffnet, so ein roter, schwerer Vorhang und dahinter ist eine ganz, ganz andere Welt und das hat mich verzaubert und ich wollte Teil dieser Welt sein, immer schon.
Und bist du denn selbst auch mal aktiv geworden in der Schule? Da gibt es auch Theater-AGs oder so?
Ja, klar. Also, wobei meine Karriere ist etwas zögerlich gestartet. In der Grundschule gab es nämlich, wusste man das ja dann auch schon, dass die Nina Schauspielerin werden will. Und dann jedes Jahr gab es irgendeine Art Singspiel, kennt man, wo die Eltern dann immer sitzen brav und das ertragen. Und einmal gab es eben das Krippenspiel, zu Weihnachten wahrscheinlich. Und man bot mir, also meine Klassenlehrerin bot mir die Hauptrolle an, die Maria.
Maria!
Ja, natürlich. Und ich habe aber nicht den Text gelernt. Oh ja, schlimm. Und dann wurde ich degradiert.
Wurde ein Schaf.
Nein. Ja, okay, nee, das nicht. Aber ich wurde dann erstmal zum Erzengel degradiert.
Ja.
Also es gab drei Engel. Und der Erzengel war natürlich der in der Mitte stand.
Immerhin.
Ja, aber da habe ich meinen Text auch nicht gelernt. Und am Ende war ich dann nur noch einer von den zwei Engeln links und rechts.
Sag mal, aber Textlernen, dass da die Textlerndisziplin hat sich hoffentlich noch, da hast du noch mal angezogen.
Ja, da habe ich angezogen, genau. Das war, also so, ne, das hat sich gebessert, ja.
Also Rampenlicht war damals für dich okay, aber die Fleißarbeit, die damit verbunden
ja,
war.
Ja, das habe ich, glaube ich, noch nicht verstanden gehabt.
Dass das irgendwie zusammengehört, nee, irgendwie genau. So schön glänzen vor Helmut Schmidt und so.
Ja, aber ich war auch, also das war so der Anfang, aber ich habe dann zum Beispiel im Gymnasium, habe ich wirklich Intensivtheater gespielt. Damals gab es das als Fach noch gar nicht wirklich. Mhm. Wir hatten eine tolle Theatertruppe, ein ehemaliger Schauspieler hat die geleitet. Und mein größter Erfolg damals, wenn ich das kurz erwähnen darf,
ja.
Die Schule feierte ein Jubiläum. Welches das war, kann ich nicht sagen. Ich habe das versucht zu recherchieren, aber ich komme nicht dahinter. Es muss ja irgendwann Anfang der 80er gewesen sein. Ein Lehrer sagte zu Mensch, Nina, du willst doch Schauspielerin werden. Ich würde gerne für dieses Jubiläum die letzte Szene aus Nora oder ein Puppenheim von Ibsen aufführen. Von Ibsen, ja. Das ist die Szene, wo Nora sich entscheidet, ihren Mann, ihren Gatten zu verlassen, was für damalige Verhältnisse spektakulär war und undenkbar. Ibsen musste dieses Stück auch abändern, den Schluss, dass Nora wieder zurückkommt zu ihrem blöden Gatten. Und erst viel später durfte er dieses Original so spielen. Und wir haben natürlich die Szene genommen, wo sie wirklich sagt, du kannst mich mal, ich hau ab. Mhm. Tada, die Frau geht ihren Weg. Und zu Gast, wir haben nur diese Szene gespielt und es war ein feierlicher Anlass und im Publikum saß unsere damalige Kultursenatorin Helga Schuchardt.
Ja.
Die hat offensichtlich nach dieser Aufführung bei dem Lehrer oder in der Schule angerufen und sich erkundigt, wer denn diese hochbegabte junge Schauspielerin bzw. Schülerin gewesen sei. Das hat mich vielleicht stolz gemacht. Da wusste ich natürlich, ich bin absolut richtig mit dem, was ich machen will.
Super, super.
Ja, war schön. Und ich kenne Helga Schuchardt, treffe ich ab und zu noch mal im Theater, freut mich immer sehr. Und sie freut sich natürlich, dass sie damals so, siehst du, ich habe recht gehabt.
Super, ja toll, aber schön, das ist ja wirklich ein toller Moment, unser früher. Und dass ihr euch denn auch noch so seht, das ist ja ganz irre. Du sag mal, mit 13 hattest du einen ganz schrecklichen Unfall, Autounfall. Was erinnerst du da noch?
Ich erinnere mich gar nicht an den Unfall, das ist eine Amnesie, die ich da erlitten habe. Aber lustigerweise bin ich ja gerade heute auch wieder über diese Kreuzung gefahren, wo der passiert ist. Das ist ja ganz spektakulär, da am Schlump. Diese große Kreuzung Schlump-Schröder-Stift.
Haus des Sports, die Ecke, Schröder-Stift, Schlump da.
Und genau, weil ich nämlich an dem Tag auf dem Weg zum Klavierunterricht war. Und der fand übrigens auch hier in der Ecke statt, im Wilhelm-Gymnasium nämlich. Und da bin ich rübergegangen über die Straße zum, damals hieß der noch 115er, der Bus. Jetzt heißt er nur noch 15er. 15er,
genau.
Und da ist es passiert. Und da bin ich dann von einem Auto überfahren worden. Also das, wie gesagt, ich weiß es nur, weil man es mir so gesagt hat. Man hätte mir alles Mögliche erzählen können, ich hätte es einfach glauben müssen.
Dann warst du lange im Krankenhaus?
Ja, sehr lange. Also fast ein halbes Jahr. Ich konnte nicht mehr. Meine beiden Beine waren kaputt, zertrümmert. Da ist das Auto eben rübergefahren, tatsächlich. Mein Kopf war auch ziemlich kaputt. Und um ehrlich zu sein, ich weiß sogar, dass ich dem Tod schon sehr nah war. Also ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ich bin wieder zurückgekommen, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Und dann musste ich wieder laufen lernen und alles und. Und ich glaube, dass dieser Unfall schon mein Leben nachhaltig in eine andere Richtung gebracht hat. Also jetzt mich charakterlich geformt hat, würde ich mal sagen. Ja, weil sowas, mit 13 ist schon was.
Ja. Und wie ist das mit dem Verursacher? Also wie geht man damit? Also hast du da einen Zorn? Also du kannst es ja so etwas, der Unfall macht ja was mit dir, aber sozusagen das war ja kein Schicksalsschlag in dem Sinne, sondern da gab es
ja. Ja, das ist, ich kann eigentlich nicht verstehen, dass, also das Doofe ist, dass es gar keine wirklichen Zeugen gab, was man wiederum auch nicht verstehen kann, wenn man diese Kreuzung kennt, ne?
Ja.
Und diese Verursacherin, die hat einfach behauptet, ich sei bei Rot über die Straße gegangen. Und sie hat dann irgendwelche Angaben gemacht und hat sich nie nach mir erkundigt, zum Beispiel auch. Ne? Das verstehe ich nicht. Also selbst, ich weiß ja nicht, was passiert ist, aber dass diese Person wenn ich ein Kind überfahre, ich würde doch, egal ob ich schuld bin oder nicht, wobei würde ich doch mich erkundigen, wie geht's dem Kind jetzt? Ne? Lebt das noch oder überlebt es und so weiter. Ne? Und es gab dann so Sachen, die auch aus heutiger Sicht unmöglich sind. Sie hatte nämlich angegeben, keinen Alkohol getrunken zu haben und sich geweigert, in dieses Tütchen zu blasen, was es damals noch gab. Dann wurde ihr eine Stunde später irgendwie das Blut abgenommen und dann stellte man noch 0,5 Promille fest. Damals war das die Grenze, oder? Verrückt?
Ja.
Heute, no way, du wärst raus.
Ja. Ne? Ja. Oh Mensch. Also man merkt schon, dass das beschäftigt dich schon noch, aber wie sehr beschäftigt dich so dieser Schlag, dieser frühe Schlag noch?
Er beschäftigt mich nicht wirklich tief noch, also nein. Ich bin gerade dabei, interessanterweise meine Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten und deswegen bin ich so nah dran. Vielleicht ist das der Grund, warum das jetzt so präsent ist. Und nee.
Fährst du anders am Schlumpf vorbei jetzt?
Ja, so ist es. Das ist schon so. Wenn ich da jetzt, ich bin genau da so lang gefahren und dachte, ach guck mal, hier ist es wieder, da war es, ist es passiert. Aber manchmal, ich sag mal so, ich denke manchmal, wenn so eine Amnesie ist was Merkwürdiges, wenn du wirklich nichts, aber auch gar nichts erinnerst. Also ich weiß ja auch von vorher, nachher nicht wirklich viel mehr. Ich weiß einfach nicht, wann setzt die Erinnerung wieder ein oder wann hat sie ausgesetzt. Und manchmal denke ich, das muss ja irgendwo in meinem Kopf drin sein, was da passiert ist. Und dann frage ich mich, ob es irgendwas geben könnte, das diese Erinnerung zurückholt. Also das, einerseits wäre ich neugierig, ich würde wirklich super gerne wissen, was ist wirklich passiert. Und andererseits habe ich natürlich auch ein bisschen Schiss. Vielleicht ist das ganz gut, dass man das wahrscheinlich nicht wieder hochholen kann.
So ein Schutzmechanismus natürlich. Ja, das ist ja der Körper und die Seele sind ja nicht ganz blöd.
Ja.
Und dann war das so ein Rückschlag, auch vielleicht in der Schule und so, aber du bist dann sozusagen deinen Schauspielweg schon weitergegangen.
Ich, also anders gesagt, ich glaube, dass dieser, was da passiert ist, das hat mich nochmal auf ganz, im wahrsten Sinne des Wortes, auf ganz neue Füße gestellt. Mhm. Ich bin wirklich über mich hinausgewachsen. Ich kann sagen, ich habe ja eigentlich die Pubertät übersprungen, weil in der Zeit, wo die anderen da rumgeflirtet haben und hihihi und albern waren, habe ich über Leben und Tod nachgedacht und irgendwie in diesem halben Jahr und Bücher gelesen, die, glaube ich, 13-Jährige sonst nicht lesen. Und danach war mein, als ich wieder laufen konnte und auch wieder aussah wie ein Mensch, war alles, was ich mir erwünscht hatte vom Leben, noch mal stärker. Und ich habe gesagt, so, jetzt Leute, jetzt erst recht. Zum Beispiel wollte ich immer Ballett tanzen, vorher schon, durfte ich aber nie, weil ich ja nun auch noch mit einem Klumpfuß zur Welt gekommen war, so andere Geschichte. Aber als ich wieder laufen konnte, habe ich gesagt, so und jetzt will ich Ballett tanzen. Die haben mich alle für verrückt erklärt, aber niemand hat mir gesagt, das darf ich nicht, sondern mach. Und mit der Schauspielerei auch. Also ich habe so viel Energie gehabt und ich wusste, dass ich mein Leben in die Hand nehmen muss jetzt so. Das war, ich glaube, da habe ich mich auch unterschieden von anderen Kindern in dem Alter. Ich glaube schon. Kämpferin. Also noch,
ja, Kämpferin. Ja. Aufstehen im wahrsten Sinne des Wortes. Physisch und auch psychisch. Und dann bist du aus Hamburg weggegangen, um Schauspiel zu lernen.
Ja, das tut mir jetzt auch leid. Du sagst das so.
Wie kann man nur? Entschuldigung. Wir gucken hier aus dem Fenster. Die Sonne scheint. Hamburg Schokoladenseite. Ja. Wie kann das denn geschehen?
Ja, das musste sein. Also ich finde das auch ehrlich gesagt super wichtig. Egal, wo man eigentlich herkommt, man sollte mal irgendwo anders auch nochmal hin. Ja. Und mich hat es dann tatsächlich ins wunderschöne Bochum getrieben.
Ja. Tief im Westen.
Heute muss ich sagen, ich liebe das Ruhrgebiet und das hat sich auch in mein Herz eingebrannt, ne? Diese Mentalität da. Aber natürlich damals dachte ich, du liebe Zeit, also Hamburg so wunderschön, so edel, so elegant auch, ne? Und jetzt komme ich da in diese Arbeiterregion, Bergbau, Bäm und so. Aber in Wirklichkeit steckt eben auch so ein kleiner Proll in mir.
Ja? Ja. Ach so, guck mal.
Und das hat mir gut gefallen.
Wohnt hier schick in der Schäferkampsallee mit Stuck und so, aber dann kommt auch dann so das Punkige, das Prollige, das Ruffe.
Das mag ich total.
Konntest du mit der Mentalität dann irgendwie da auch anknüpfen? Da
sehr gut. Ja. Also das hätte ich fast, das hat sich eingeschlichen, weil... Eine kleine Episode, ich war schon auf der Schule, Schauspielschule und dann bin ich mal Weihnachten, glaube ich, zurückgekommen und wir waren ja alle so Anfang 20 und wir waren jetzt schon echt erwachsen und dann haben wir so eine Silvesterparty, das war keine Party, sondern gesetztes Essen, weil wir schon so waren, ne? Und da war ich eingeladen hier in Hamburg und dann war ich an diesem langen Tisch und alle haben sich gut benommen und so, soweit das geht mit 21 oder 22, so. Und irgendwann habe ich einfach einen dummen Spruch gemacht an dem Tisch. Und ich erinnere noch dieses pikierte Schweigen. Und da habe ich gemerkt, das sind die Hamburger. Ich bin jetzt schon mentalitätsmäßig im Ruhrpott angekommen. Ja. Wo man mal so Kess aus der Seite schießt, irgendeinen dummen Spruch. Ja, genau. Und hier war das so, ja. Also die Hamburger so, kannten das so nicht.
Dann kamen da ja auch deine ersten Rollen und die erste Kohle auch.
Im wahrsten Sinne.
Die erste Gage. Ja, die erste Kohle und die erste Gage. Was, kannst du dich noch erinnern, was du davon gekauft hast, von der ersten
Gage? Ja, natürlich. Ich habe mir als allererstes eine Matratze gekauft, eine richtige. Also ich sage mal, ich hatte natürlich vorher auch eine Matratze, aber das waren immer Geerbte in den WGs oder so. Ne? Ja. Also das hat einem ja irgendwie nichts ausgemacht. Heutzutage würde ich das, nee, aber ist halt so. Und diese erste richtig gute Matratze, das war das Erste, das war mir ganz wichtig. Was war denn das an? Führerschein habe ich gemacht von dem Geld und dementsprechend auch mein erstes Auto gekauft.
Was war das für eins? Es ist peinlich jetzt, oder wieso? Nee, du bist ganz rot gerade.
Ja, das ist meine Lieblingsgeschichte. Ich spreng hier so ein bisschen den Rahmen. Mein erstes Auto war ein Opel Manta. Verstehst du? Opel Manta GTE.
Ja.
Oh. Und warum habe ich den gekauft? Na? Weil auf dem Lenkrad stand...
Was steht da?
Petri.
Ach, wirklich?
Es gibt eine Firma, eine Lenkradfirma, die heißt Petri.
Du hast es aber nicht wegen des Lenkrads gekauft.
Und das war, das war ein ganz tolles Auto. Das war golden. Goldmetallic. GTE. 105 PS. Ich hatte damals einen Freund, Günther, und den habe ich mitgenommen, weil ich habe ja keine Ahnung von Autos. Und wir haben das in der Anzeige, habe ich gesehen, guck mal, das kostet nur 1000, ich weiß gar nicht, wie teuer war denn das, 1200 Mark. 2 Jahre TÜV, wusste ich, ist super wichtig. Ja. Muss man drauf achten, wenn man ein Auto kauft, gebraucht. Und ich sage so, da fahren wir hin, guck mal, das sieht doch gut aus. Und er so, ja, Nina, ich weiß nicht. Und ich weiß, was ist los? Das ist super billig. Das 2 Jahre TÜV, 105 PS klingt auch irgendwie gut. Und Goldmetallic. Und der druckste so rum. Ich habe das nicht verstanden und ich habe den Wagen ja auch gekauft dann. Ja. Aber danach gab es ja die Manta-Filme und deswegen hat der gedruckst, weil das war ein Opel Manta.
Es war ein Opel Manta. Das ist da, das kommt so mit einer Reputation, sag ich mal, das Auto. Ne?
Genau. Aber es hat im Grunde genommen richtig gut zu mir gepasst.
Und hat ja auch gut getan, nicht gut.
Ja? Ja, und ich habe eben meinen Führerschein gerade gemacht und ich bin mit diesem Auto Höchstgeschwindigkeit 80 auf der Autobahn gefahren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für wunderbare Autobahnflirts ich hatte. Da fährt so ein Goldmetallic Opel Manta tiefgelegt, da sitzt so eine Ische vorne drin, ja, fährt 80 rechts und ich wurde ständig überholt von Typen, die dann guckten, dann wer sitzt da überhaupt drin, haben sich vor mich gesetzt, sind noch langsamer gefahren, so dass ich überholen musste, was ich total aufregend fand. Oh Mann, dann musste ich also mit meinen 80 irgendwie überholen und das wiederholte sich dann immer so. Herrlich, ja.
Ach, das ist schön. Also das ist ja wirklich unvergesslich, Manta. Aber wirklich rührend, wie du gerade ganz rot geworden bist. Also es ist schon eine schöne Erinnerung. Du kommst aus der Schauspielschule und dann geht's los und es läuft. Weil du bist ja eine Type, du kannst es und hast eine Präsenz. Mhm. Wie war das damals? So in dem Flirren und...
Ja, also das Lustige ist ja, dass ich nicht eine Hamburgerin spielte als erste Rolle, wäre ja naheliegend gewesen, sondern eben ein Ruhrpott-Mädchen, weil ich offensichtlich auch diesen Dialekt angenommen habe. Das hat man, glaube ich, eben auch ein bisschen gemerkt. So, wenn ich will, kann ich das, also das liegt mir total und das war dann Rote Erde. Mhm. Und ich habe gedacht, ich muss wahrscheinlich nie wieder arbeiten. Ich verdiene jetzt so viel Geld in diesem halben Jahr Dreharbeiten und ich kann mich nur noch von Kaviar und Champagner ernähren in Zukunft und meine Freunde alle gleich mit. So war es aber dann doch nicht. Komischerweise war das Geld dann doch irgendwann alle und komischerweise war es dann auch so, dass nicht sofort der nächste Job kam. Das Problem war nämlich, dass diese Figur, die ich da spielte, sowohl jung als auch alt war. Und also so erkläre ich mir das. Ich glaube doch, ich weiß, dass es so war, dass die Caster oder wer auch immer das gesehen hat, die fanden das richtig toll, was ich da gemacht habe. Aber die konnten sich unter dem Mädchen, was ich ja noch war, also junge Frau, Anfang 20, konnten sie die sich nicht vorstellen. Es war historisch und in manchen dieser 4 Filme sah ich eben auch aus wie eine alte Frau. Weil ich so geschminkt war.
Du warst in keine Schublade zu packen.
Nee, und das war schwierig. Ja. Deswegen kriegte ich erstmal gar nichts angeboten. Das Erste, was man dann mir anbot, war die Mutter, Vera Westkamp hieß das. Da sollte ich Vera Westkamp spielen, eine Frau um die 40 mit 3 Kindern. Der älteste Sohn wäre mein Ex-Freund gewesen. Und da habe ich am Telefon dann gesagt zu der Casterin, Entschuldigung, aber wissen Sie, die fragte nämlich auch so, ja, was haben Sie denn schon so gemacht? Die war so etwas, wieso kenne ich Sie denn noch gar nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, ich war auf der Schauspielschule. Und dann tickte das langsam bei ihr und sie fragte so nach, Entschuldigung, wie alt sind Sie
eigentlich?
Und dann sagte ich, ja, ich bin 24. Und dann wollte sie immer noch nicht glauben, dass ich diese 40-jährige Mutter nicht spielen sollte. Ich hätte es wirklich auch nicht gewollt, sondern ich flog nach München, um mich vorzustellen und erst da checkte sie, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Maren Kreumann hat das dann übrigens gespielt.
Ah.
Viel besser geeignet dafür gewesen damals. Es ging also zögerlich los, es dauerte ein bisschen, aber dann kam eben Schimanski, habe ich 2 gemacht und dann kam Tom Tykwer und so. Und irgendwie, ja, dann entwickelte sich das eben alles ganz herrlich eigentlich.
Es ist aber so, das hört man öfter bei Schauspielern und Schauspielerinnen, auch die man aus dem Fernsehen kennt, deren Namen man kennt, die präsent sind, die aber, also außer man ist im Ensemble am Staatstheater oder man ist ja ein Josef Hivers oder so, wie ist das mit dem Engagement als freie Schauspielerin?
Ja, es ist... ich meine, ich habe mir das ja jetzt letztendlich auch ein bisschen ausgesucht. Also das heißt ein bisschen. Ich wollte ja zum Beispiel auch nach diesem ersten Dreharbeiten, ich wollte ja eigentlich immer ans Theater. Ich wollte ja gar nicht zum Film. Also viele verstehen das heute gar nicht mehr. Für mich war das damals so, gut, das mache ich jetzt. Und es war auch wirklich was richtig, richtig Tolles. Aber eigentlich wollte ich danach auf die Bühne. Aber die wollten mich nicht mehr. Damals war es nämlich noch viel mehr so als heute. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, ist das auf jeden Fall. Damals war das so, dass die Intendanten oder Regisseure dich angeguckt haben wie ein Stück, weiß ich gar nicht, Dreck irgendwie, wenn du Film gemacht hast, also Fernsehen.
War toxisch.
Du warst sozusagen Fernsehdarstellerin. Das war sowas, bäh, da muss man ja gar nichts können. Ne? Da hältst du nur dein Gesicht hin und fertig ist. Kannst alles 30 Mal machen. Und dann haben die so gesagt, also ich weiß noch, ein Vorsprechen hatte ich, da hieß es, wieso willst du eigentlich hierher? Du kannst doch beim Film viel mehr verdienen. Das war furchtbar arrogant und so blieb mir nichts übrig, als jetzt irgendwie immer zu gucken, wie es weitergeht. Und ein Teil von mir hat sich daran gewöhnt, dass ich ständig denke, so, was wird denn jetzt als nächstes, wie komme ich an mein Geld, wann verdiene ich wieder was und so weiter. Der andere Teil gewöhnt sich aber nie dran. Also es ist so beides in einem.
Über die Jahre war da auch mal Armut ein Thema?
Also ich habe ja in der Arm gestartet, man könnte sagen wie jeder, aber noch ein bisschen anders, weil ich irgendwie meine Eltern nicht so richtig freiwillig Unterhalt bezahlen wollten. Und dann hat mich meine Schwangerschaft nochmal richtig, also als ich schwanger war, konnte ich nicht arbeiten.
Und Mitte der 90er war das, ne?
Anfang der 90er, genau. Ja, genau. 93. Ja, und mein Mann und der Vater meiner Kinder, der kam aus Brasilien und hatte eben auch jetzt noch keinen Job hier. Wir waren also plötzlich wieder auf Null und mussten dann Sozialhilfe beziehen. Und das war alles nicht sehr freundlich. Also wir wurden nicht behandelt wie Menschen, die bisher ihr Leben selbstständig gestaltet haben, sondern wie Schmarotzer. Das war ganz schrecklich. Und ich hatte zwei Kinder im Bauch. Also das war gruselig. Damit hätte ich alles, da hieß es so, ja, dann müssen Sie das verkaufen und das. Und in der Wohnung können Sie auch nicht bleiben. Stell dir das mal vor. Also damals war ich ja gerade am Beginn meiner Karriere. Wir lebten in Köln damals. Und ich hätte mit meinem schwarzen Mann und hochschwanger mit Zwillingen die Wohnung, die ich hatte, verlassen müssen. Und dann, wer hätte uns denn genommen? Eine junge Frau, die behauptet, Schauspielerin zu sein. Ein brasilianischer Mann. Also ich sag mal nur, da sind so Themen dabei. Ne? Und dann, jetzt kommt aber das gute Ende ist, dass dann meine Mutter sagte, du, bei uns hier in Hamburg, wo wir wohnen, da wird eine Wohnung frei, nebenan direkt. Eine große Altbauwohnung. Soll ich mal fragen? Und ich so, ja bitte, frag mal. Dann musste ich natürlich meinem Mann sagen, du, wir ziehen jetzt vielleicht nach Hamburg. Für den war das jetzt nicht so einfach, weil der in Köln sich seine Community so aufgebaut hatte. Aber ich habe gesagt, wir haben eigentlich gar keine Wahl. Überall woanders werden wir nach unserem Einkommen oder so gefragt. Aber wenn meine Mutter, so ist sie, wenn sie das regelt mit dieser Wohnung, und das war noch so eine echte Vermieterin, weißt du, die so eine alte Frau.
Also keine Heuschrecke, so die so
anonym. Genau, nicht so eine Genossin, irgendwas so, sondern eine echte Person. Und als die dann, und so hat es meine Mutter auch, glaube ich, verkauft, so meine Enkelkinder und ich könnte meiner Tochter unter die Arme greifen, bla bla bla. Und so kam es, dass wir tatsächlich diese Wohnung kriegten, ohne irgendwie unsere Einkünfte vorweisen zu müssen und. Und so bin ich dann wieder nach Hamburg gekommen. Und da ging es dann natürlich auch wieder, als die Kinder dann da waren und so, ich musste natürlich arbeiten, dann ging es auch wieder irgendwie bergauf.
Und wenn du so mal zurückschaust, so dieses, auch das finanzielle Auf und Ab, einerseits so Filmpartys, roter Teppich, Filmpreis und auf der anderen Seite die Miete, so, ja. Würdest du das nochmal so machen?
Ja, ich kann, was soll ich denn sagen? Ich würde natürlich mir wünschen, dass diese Ängste vielleicht dann nicht so stark, also das will man nicht haben, aber ich glaube, das hast du ja eben auch gesagt und ich höre das ja auch von Kollegen. Alle diese so frei arbeiten und so, ne, die müssen durch diese Täler durch eigentlich. Es sei denn, sie sind Tatortkommissare und können irgendwie es ist ja auch ein geregeltes Einkommen, kann man fast sagen.
Ne? Ja.
Ja.
Du hast, habe ich gelesen.
Dagegen hätte ich übrigens nicht. Hallo, NDR. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, du hast vergessen, dass ich hier lebe in deiner Stadt. Ich wollte nur mal sagen, ne? Tatortkommissarin für Hamburg. Hallo.
So. Haben alle gehört. Du hast, habe ich gelesen, einen weltberühmten Verwandten. Johann Sebastian Bach.
Ja.
Was bist du denn von dem?
Irgendwas Cousine. Aha. Also Ur-Ur-Ur-Cousine. Einer seiner Söhne und dessen Familie dann wieder irgendwie so, da gibt es diese Verbindung hin zu Bach.
Wie bist du denn drauf gekommen?
Väterlicherseits.
Ja, väterlicherseits.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass es eine Zeit in Deutschland gab, in der Ahnenforschung nicht nur ein Hobby war.
Ja.
Und das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich vermute mal, dass das auch zusammenhängt. Und da wurde natürlich geforscht, so wo kommen wir denn eigentlich so her und so. Und in dieser Familie gab es einfach auch sehr viele Geistliche und Musiker und so. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass da immer so eine starke Verbindung zur Kirche war, dass deswegen diese Forschung so intensiv war und nachvollziehbar war auch. Mag sein, weiß ich nicht so ganz genau.
Der eine Sohn von Johann Sebastian Bach ist ja auch in Hamburg begraben, ne? Karl Philipp Emanuel, der Hamburger Bach, der liegt ja in Michel begraben, unten in der Krypta. Guck mal, dein Verwandter.
Ja, so ist das.
Ja, so ist das. Und dann eben der Kirchenchor in St. Petri im Bachchor. Ja. Was hast du gesungen? Alt oder was?
Nein,
hast du?
Ich war ein hoher Sopran. Man glaubt es kaum.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also,
nee, ich war tatsächlich ein hoher Sopran. Ich habe auch im Kinderchor zum Beispiel dann wirklich den Erzengel gesungen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ist auch ein Klassiker. Während des Weihnachtsgottesdienstes. Und im Bachchor habe ich erster Sopran gesungen. Die H-Moll-Messe, die Johannespassion. Ich habe es geliebt. Herrlich, ganz toll.
Das ist ja tatsächlich meine Kirchengemeinde. Also
ach komm, ich hatte mal vor Jahren tatsächlich eine Weihnachtslesung in der Petrikirche mit dem Chor auch. Also so, ne? Das fand ich sehr schön. Also das würde ich auch gerne wieder machen.
Ist auch ein schöner Ort.
Ja, ich mag die Kirche sehr gerne. Ich mag das ist zum Beispiel auch was Hamburgisches, Nordisches, nicht diese Backsteinkirchen, die so diese Schlichtheit und da trotzdem aber so raff auch ein bisschen, ne? Das ist eigentlich schön. Im Gegensatz zum barocken Michel.
Ja. Zum barocken Michel, genau. Das ist ein ganz anderer Spirit. Ich war gerade mit Freunden auch wieder, wir haben so eine Stadttour gemacht und da ist mir das auch mal bewusst geworden. Dieses Helle, diese Villa, dieses Barocke, das ist ja auch ein schönes Statement.
Total.
Aber dann kommt man nach St. Petri, nach St. Jakobi oder St. Katharin. Das ist dann nochmal ganz anders Hamburg.
Ja, genau.
Aber ansonsten, sag ich mal, hast du es nicht so mit Kirche?
Ich bin tatsächlich nicht mehr in der Kirche. Ja, ich bin ausgetreten. Ich hab's dennoch mit Menschen, die mit Kirche zu tun haben.
Ja.
Also so, ich halte mich auch für eine spirituelle Person, aber ich bin tatsächlich nicht in der Kirche mehr.
Du hast schon gesagt, du hast Zwillinge, die sind 94 geboren. Auch im Juli, du hast auch im Juli Geburtstag. Ja. Das heißt, bei euch war dann im Juli
Party,
wirklich, ja?
Ja, ich habe zu meinem dicken Bauch gesagt, Leute, überlegt es euch gut. Bleibt bitte noch ein paar Tage hier drin, weil ihr müsst euch euren Geburtstag sowieso teilen. Aber wenn ihr dann auch noch mit mir teilen müsst, das wird nicht lustig. Und dann haben sie es noch eine Woche länger ausgehalten.
Und wie habt ihr immer zusammen gefeiert denn?
Manchmal haben wir das tatsächlich gemacht. Haben wir irgendwie hier so im Park gechillt und schön gegrillt mit Chillen und Grillen und so. Ne? Das haben wir schon das ein oder andere Mal gemacht, ja.
Die sind jetzt Anfang 20?
Nein, kannst du nicht rechnen. Anfang 30.
Ach Gott, ich kann wirklich nicht rechnen. Ja. Anfang 30 ist ja ganz fertig. Man möchte ja gar nicht, dass es so lange her ist. Anfang 30?
Ja, die werden
natürlich
31 dieses Jahr.
Und seid ihr close noch so?
Ja, also die sind ja weit, weit weg. Beide. Die eine lebt in Freiburg, die andere lebt zurzeit noch in Mainz und plant aber wahrscheinlich sogar noch weiter wegzugehen. Aber das ist so halbgut, ist auch irgendwie so. Ich bin ja selber so ein freiheitsliebender Mensch und ich habe meine Mädels sicherlich auch dementsprechend entzogen.
Entzogen, das war Freud jetzt wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Entzogen, genau.
Erzogen, dass die einfach auch selbstständig sind und sich ihre Freiheit nehmen und auch wirklich die Welt erobern für sich. Und das habe ich jetzt davon. Ne? Jetzt sind sie halt nicht in Hamburg, so.
Neulich war in der Zeitschrift in der Bunten zu lesen, ein Interview mit dir, mit einer deiner Töchter, die eine bipolare Depression hat. Ihr geht da ja sehr, geht ihr da sehr offen damit um.
Ja, letztendlich ist das natürlich die Entscheidung meiner Tochter. Ne? Ich hätte ja nie gesagt, du lass uns das doch mal machen, das ist doch eine schicke Sache hier, Bunte und so weiter, sondern sie, und das ich muss ganz ehrlich sagen, wer diese Krankheit kennt, der weiß, dass dieser Umgang mit der Krankheit sehr, sehr wichtig ist. Denn ich sag's mal so, letztendlich dadurch, dass sie sich darüber sehr bewusst ist und damit auseinandersetzt, deswegen ist sie noch hier. Ja? Mhm. Weil mit dieser Krankheit hat man es ganz oft auch mit Suizidalität zu tun. Mhm. Und Gott sei Dank hat sie auch immer erkannt, wenn es nicht mehr geht. Und ich bin auch vertraut mit dieser Erkrankung, weil mein Vater das auch hatte. Und ich habe meinen Kindern schon sehr früh ermöglicht, auch therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also, weil ich das einfach kenne aus meiner Vergangenheit, meiner Geschichte und meinem Vater, dass es genauso zum Arzt gehen ist, als wenn man irgendwie sich den Finger gebrochen hat oder so. Man muss sich das anschauen und das halte ich für sehr wichtig. Und das verändert sich ja tatsächlich gerade ein bisschen, aber es kann noch viel, viel mehr werden, dass man darüber redet, weil in Wirklichkeit ist es so, dass fast jeder in seiner Familie jemanden hat, der eine psychische Erkrankung hat. Und ganz oft ist es auch noch so, dass diese Erkrankungen schon im Kindesalter da sind oder sich entwickeln. Und umso mehr muss man da ein Bewusstsein für schaffen, ne? Und darüber reden eben auch.
Das ist ja trotzdem eine private Seite, die du in die Öffentlichkeit trägst. Und das machst du ja immer mal. Also du redest ja auch über dein Leben, auch über private Seiten von Leben. Hat dir das auch mal geschadet? Auch politisch zum Beispiel. Also dass du sagst, klare Kante oder offenes Herz.
Ich weiß nicht, ob mir das schon mal geschadet hat. Woher soll ich das wissen?
Also
kann ja sein, dass Leute sagen, nee, also mit der will ich nichts zu tun haben, wenn die so offen mit sowas umgeht oder mich nicht engagieren oder so. Aber dann weiß ich es ja immer nicht. Ne? Insofern, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre auf dieser Welt und ich denke, ich habe es gar nicht mehr nötig, irgendwie so zu tun, als wäre ich eine andere. Also weiß ich nicht. Ich finde das, ich mag diesen Spagat total gerne zwischen dieser Glamour-Welt, dieses Spielen, ne? Dieses Glamouröse ab und zu mal. Aber also wir sind doch alle aus Fleisch und Blut und so. Ich wohne ja auch in einer ganz normalen Wohnung und nicht in einem Schloss.
Die Hamburger SPD hat dich zweimal als Bundespräsidentin vorgeschlagen. Wie kam das
als denn? Bundespräsidentin, nein.
Oder als Sondern?
Nein, 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 nein.
Sondern?
Nein, noch nicht als
Bundespräsidentin. Ich hatte mich schon.
So weit kommt es noch. Wer so weiß? Man weiß es nicht.
Bundespräsidentin.
Das kann ja noch passieren.
Peter, ich hatte eine Fantasie. Du in Bellevue, apropos Schloss.
Nein, nein, nein. Nein, doch nicht. Nee, ich war als Wahlfrau.
Ach,
der Bundespräsidentin.
So, in der Bundesversammlung.
Ja, in der Bundesversammlung. Ich war zweimal in der Bundesversammlung für die SPD, um die Bundespräsidentin zu wählen.
Aber könntest du dir das vorstellen, als Bundespräsidentin, stell mal vor, apropos Schloss, du in Berlin?
Nee. Nein. Also ich jetzt gerade, wir wollen jetzt hier nicht zu politisch werden, aber angesichts der politischen Lage beneide ich niemanden, der Politik macht. Ich glaube, das musst du ähnlich leidenschaftlich machen, eigentlich, in Wirklichkeit.
Ja.
Wenn es nicht nur um Macht, bloße Macht geht, ja, aber das wäre nichts für mich, oh Gott.
Wir haben uns ja neulich kennengelernt vor den Wahlen bei einer Aktion Go Vote, die aufgefordert hat, zum Wählen zu gehen.
Ja.
So, das war so eine Singeaktion in den U-Bahnhöfen, wir waren am U-Bahnhof Landungsbrücken.
Ja.
Und du hattest da so ein Fuck-Putin-Aufnäher, was noch mit der Hochbahn für einige Diskussionen gesorgt hat. Also für dich ist schon wichtig, also an bestimmten Sachen rote Linien, klar.
Es gibt rote
klare
Linien.
Klare Kanten und das ist, dich zu positionieren, schon auch wichtig.
Ja, ist wichtig. Ich bin zum Beispiel, egal um was es geht, ich gehe nicht auf eine Demo, auf der auch Rechte marschieren. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Punkt. Also da ist eine Grenze, eine rote Linie auf jeden Fall, zum Beispiel.
Wenn du Königin von Hamburg wärst, ist die erste Frage in unserem Fragebogen, den wir jedem Gast stellen. Wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Mich stört vor allem, dass es offensichtlich nicht genug Wohnraum gibt für sozial nicht so starke Menschen. Zu wenig bezahlbaren Wohnraum, das finde ich schlimm. Was ich auch schlimm finde, ist gefühlt, dass die Drogenproblematik immer, immer schlimmer wird. Ich habe lustigerweise, das war Zufall, aber ich habe tatsächlich gerade gelesen, dass wir so viele Drogentote tatsächlich haben in Hamburg, wie seit 20 oder 25 Jahren nicht mehr. Das finde ich krass und super schlimm. Ich finde, da muss was passieren. Mhm. Genau, und das sind natürlich dann auch die Menschen, die wohnungslos sind, ne? Die auf der Straße sind oder in den U-Bahn. Das wird immer, immer mehr und ich finde es ganz traurig und schrecklich.
Ja,
aber wir sind ja auch leider dummerweise, und da würde ich als Königin auch was machen wollen, dass diese Drogen ja alle über unseren Hafen hier reingespült werden.
Mhm.
Also das ist doch, hä? Verstehe ich nicht. Also das muss doch mal in den Griff zu kriegen sein.
Immer wieder gibt es da ja tatsächlich die Polizei, da Sachen,
ja,
spektakulär,
ja,
etwas findet. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Für mich ist das tatsächlich nicht die Reeperbahn, das ist es wirklich nicht, aber der Kiez St. Pauli. Und da so in diese kleinen Sträßchen und ganz vorne weg fällt mir lustigerweise das Cuneo ein.
Ah,
das ist auch
das italienische Restaurant, das, ja, das, Davidstraße.
Genau, das Italien, ja, das ist so ein Ort, da, wo den ich auch schon kenne seit meiner Jugend. Und deswegen ist das irgendwie für mich auch so ein Nachhausekommen-Ding.
Ja, das ist besonders. Ein kleiner eine italienische Oase mitten auf St. Pauli. Das,
ja,
ist typisch Hamburg,
ja,
auch. Ne?
Das ist, und das ist ein Familienbetrieb. Die sind alle super nett und das ist, hat sich eigentlich auch nie verändert. Und das ist auch sowas. Da merkt man dann so, ja, dass manche Sachen sollen sich auch nicht verändern. Ne? Der älteste Italiener Hamburgs.
Toll, ja.
Ja.
Das ist wirklich eine schöne atmosphärische, mhm, Location. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Ich würde gern mal mit dem Lotsen an Deck von so einem riesen Containerschiff,
ja,
gehen. Ja.
Ach ja, spannend.
So ein Schiff raus, also rausfahren, ne, raufsteigen da an der Wand, an der Schiffswand, Papiere abzeichnen lassen, so wieder runter und so. Ne?
So ein Praktikum beim Lotsen, ja, mal. Ja, das klingt ja irgendwie ganz gut. Ich habe gehört, du hast einen Tick, und zwar Gläser exakt gleich einzuschenken.
Ja.
Wie kommt das denn? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich vermute, dass es daher kommt, dass ich Geschwisterkind bin. Also ich habe 3 Geschwister, 2 davon, die sind mit mir sozusagen groß geworden. Und dann muss man dann darauf achten, dass man auch immer gleich viel hat, ne? Und vor allen Dingen nicht weniger als die andere oder der andere. Und ich glaube, dass das daher kommt. Und jetzt mache ich mir natürlich manchmal auch einen Spaß draus. Und wenn du dann die Gläser so nebeneinander stehen hast, ich bin, glaube ich, auch sehr musikalisch. Und du kannst es hören. Also du kannst genau hören, wann klingt, wenn das 2 gleiche Gläser sind. Wann klingt es?
Gluck, 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 gluck.
Also genau. Und dann, wenn der Ton gleich ist, dann ist es meistens auch gleich eingeschenkt. Ja.
Es ist auch schon so ein bisschen
engelig. Korinthenkackerisch, kannst du auch sagen.
Bist du das denn auch?
Ich bin sehr genau.
Mhm.
Ja, in vielen Sachen.
Mhm.
Also, ich mag das auch.
Genau. Also, und auch bei dir zu Hause ist dann auch immer. Das guckst du ganz erstaunt. Also auch, man kommt zu dir rein, da ist es ganz auch aufgeräumt alles und so.
Nein, das nicht. Aber wenn ich aufräume, dann Kante auf Kante.
Dann Kante
auf Kante. Aber das darf auch unaufgeräumt sein, mhm, auf jeden Fall.
Nina, was sind dann deine Pläne jetzt für 2025?
Meine Pläne? Ich hab mich ja nochmal auf neue Füße gestellt letztes Jahr mit meinem Mentoring als Mentorin für Ausstrahlung und Wirkung, weil ich im Laufe meines langen Lebens festgestellt habe, dass dieses Thema für viele Menschen total interessant ist und ich als Expertin, als Schauspielerin weiß, dass ich vieles davon, was ich gelernt habe, weitergeben kann. Also vieles von dem, was ich als Schauspieler brauche, um auf der Bühne zu glänzen, ist für jeden wichtig, um auf den Bühnen des Lebens zu glänzen, zu strahlen, gut zu performen. Also dazu gehört die Stimme, der körperliche Ausdruck. Und da fehlt es vielen Leuten ja logischerweise auch an Sicherheit. Und manchmal ist es auch so, dass man sich das nicht erlaubt. Also wir haben ja jetzt hier in Hamburg zum Beispiel kein Fasching, kein Karneval, aber die Karnevalisten zum Beispiel, die einmal im Jahr lassen die Sau raus. Und manchmal denke ich aber auch, man, warum denn nur dieses eine Mal? Danach ist der Alltag wieder grau und trist, aber da könnte man ja auch ein bisschen mehr performen.
Das heißt, und da kommen denn Leute, Leute zu dir und sagen, ich möchte ich habe ab und zu mal öffentliche Auftritte zu absolvieren und ich brauche da so ein bisschen so Coaching, wie ich besser und selbstbewusster auch auftreten
kann. Genau, das mache ich also für Privatleute, die können das bei mir machen, aber vor allen Dingen auch, und das ist super spannend, im Unternehmen. Ja, da habe ich so ein ganz besonderes Programm. Das ist das sogenannte Youngster-Programm für junge Berufsanfänger oder Auszubildende, weil das kommt jetzt noch verschärfend hinzu. Viele Leute sind ja heute nur noch am Computer oder am Handy unterwegs und da ist super viel Content. Ne? Da gibt es aber viele Dinge jetzt durch Corona noch mal verstärkt, wo die gar nicht mehr mit im wirklichen echten Kontakt mit Menschen sich gut, die fühlen sich einfach total unsicher und wissen gar nicht, wie sie da wirken und was sie da machen können und so. Und da versuche ich irgendwie mehr Selbstbewusstsein reinzubringen oder und eben auch Präsentationen und so. Ne? Das liebe ich sehr und das ist ganz toll, weil es ist auch richtig schön zu sehen, wie dann so diese etwas abgeknickten jungen Leute plötzlich so tada, anfangen zu strahlen. Das ist echt cool.
Die Fackel sozusagen weitergeben der Ausstrahlung.
Genau.
Nina, vielen Dank. Nina Petri, dieses Gespräch und alle anderen viel Hamburg-Gespräche mit Wolf Biermann, mit Rolf Zukowski, mit Bettina Tietjen, mit Mai Krüger und gibt es in der ARD-Audiothek und in der NDR Hamburg-App. Am besten abonniert ihr viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann. Tschüss.
Na, wer ist Deutschlands bekannteste Frau nach Angela Merkel? Ich glaube, der Name, der jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Aber es ist so. Heidi Klum.
So ein Blödsinn.
Nee, wirklich jetzt. Heidi Klum ist Deutschlands erfolgreichste Selfmade-Frau ever. Und das ist kein Zufall.
Irgendwie sehen die Leute nicht, was im Potenzial die haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen soll.
Komischerweise hat diese Geschichte, wie Heidi Klum so erfolgreich geworden ist, noch nie jemand komplett erzählt.
Ich wusste genau, dass sie dann liefern würde.
Seit über 30 Jahren macht Heidi Klum Karriere. Mit Skandalen, mit Hypes, mit Erfolg, mit Glamour.
This would be the equivalent of a viral moment.
Wir erzählen sie also, die Geschichte der Karriere von Heidi Klum. Von ihren Anfängen als unbedeutendes Katalogmodel.
Die Konkurrenz ist riesig groß. Jedes Topmodel ist hier, jedes Supermodel, jede Schauspielerin, alles ist hier.
Bis zum Millionenimperium.
Ich freue mich richtig für Sie.
Ich bin Katharina Wilhelm und ich erzähle dir alles über das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht, ab dem 12. Februar in der ARD Audiothek.